Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Vorhang zu, mitten in der Vorstellung. ABB-Chef Fred Kindle geht, der Konzern schweigt, der Aktienkurs taucht. Grenze zu, im reichsten Teil der Welt. Die EU will ihre Grenzkontrollen verschärfen und Fingerabdrücke verlangen. Mund auf in Australien. Nach jahrzehntelangem Schweigen entschuldigt sich die Regierung bei den Ureinwohnern. Das Tagesgespräch zum historischen Sorry mit Australien-Korrespondent Urs Welterlin um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Roger Brändlin.
Überraschend hat heute Morgen der ABB-Konzern den Rücktritt seines Konzernchefs Fred Kindle bekannt gegeben. Als Begründung heißt es einzig, es sei zu unüberbrückbaren Differenzen gekommen. Die ABB-Aktie ging nach der Ankündigung auf Talfahrt. Einzelheiten von Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Der Industriekonzern ABB sorgt für heftige Turbulenzen. Die Nachricht, dass Konzernchef Fred Kindle das Unternehmen per sofort verlässt, verunsichert die Anleger und lässt die ABB-Aktie in die Tiefe rauschen. Der Titel sackte bis Mittag um fast 10% auf knapp 24 Franken ab. Der Abgang Kindles schlug ein wie eine Bombe, sowohl bei Analysten als auch ABB intern. Branchenbeobachter vermuten einen Machtkampf zwischen Kindle und ABB-Verwaltungsratspräsident Hubertus von Grünberg. Während Kindle sich bei Zukäufen eher vorsichtig gab, habe von Grünberg mit der vollen ABB-Kasse auf Einkaufstour gehen wollen, so zumindest die Analysten. Obwohl Grünberg erst seit dem vergangenen Frühling bei ABB ist, konnte er sich nun offenbar gegen den erfolgsverwöhnten Fred Kindle durchsetzen. Grünberg gilt als einer der härtesten und einflussreichsten deutschen Manager. Von Grünberg selbst dementierte heute jedoch jegliche Strategiedifferenzen. Über die genauen Gründe, weshalb es zum Abgang von Fred Kindle kam, kann zurzeit also nur spekuliert werden.
Dagmar Zumstein. ABB gab zudem erste Zahlen zum Geschäftsjahr 2007 bekannt. Der Reingewinn stieg auf 3,8 Milliarden Dollar. Das ist mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr. Die Grossbank UBS hat Jerka Johansson zum Leiter des Investmentbankings ernannt. Die krisengeschüttelte Sparte war seit Anfang Oktober von Konzernchef Marcel Rona selbst geleitet worden. Der 52-jährige Schwede Johansson kommt von der amerikanischen Bank Morgan Stanley, wo er 22 Jahre lang tätig war. Als Investmentbankingleiter wird er auch Mitglied der UBS-Konzernleitung. Die EU-Kommission will die Fingerabdrücke aller Personen erfassen, die in die Europäische Union einreisen. Der für innere Sicherheit zuständige Kommissar Franco Frattini stellte in Brüssel seine Pläne zur Schaffung eines Registers vor, in dem biometrische Daten von Reisenden aus Drittstaaten gespeichert werden sollen. Für Vielreisende sowie Bürgerinnen und Bürger des Schengen-Raums ist eine Automatisierung der Einreisekontrollen vorgesehen. Dies würde mit biometrischen Pässen möglich, die derzeit eingeführt werden. Von den Plänen ist auch das Schengen-Mitglied Schweiz betroffen. Die Schweiz hat bei der Beratung der Vorschläge auch die Möglichkeit zur Mitsprache. Die australischen Ureinwohner, die Aborigines, haben mit großer Erleichterung auf die Entschuldigung der Regierung reagiert. In einer Rede vor dem Parlament hatte sich Ministerpräsident Kevin Rudd für die langjährige erniedrigende Behandlung der Ureinwohner Australiens entschuldigt. Er forderte die Abgeordneten auch auf, sich ihm anzuschließen. Rudds Amtsvorgänger, der konservative John Howard, hatte eine offizielle Entschuldigung bei den Aborigines stets abgelehnt. Nach Vorwürfen, die Invalidenversicherung betrogen zu haben, ist der Zürcher SVP-Politiker Jürg Leuthold aus dem Kantonsparlament zurückgetreten. Der Rücktritt sei aber nicht als Schuldeingeständnis zu verstehen, sondern erfolge aus Rücksicht auf die Familie, teilt Leuthold mit. Nach einer Klage war das Sozialversicherungsgericht zum Schluss gekommen, der SVP-Politiker habe über mehrere Jahre eine Invalidenrente bezogen, die ihm nicht zustand. Leuthold akzeptiert das Urteil nicht, er erhob deshalb eine Beschwerde beim Bundesgericht, die noch hängig ist. Eine Studie zum Passivrauchen zeigt, dass das Servicepersonal in Restaurants und Bars täglich den Rauch von 15 bis fast 40 Zigaretten einatmet. Damit ist das Servicepersonal am stärksten dem Passivrauchen ausgesetzt. Durchgeführt hat die Studie das Walliser Zentrum für Tabakprävention. Ziel der Untersuchung sei es gewesen, die Passivrauchbelastung zu quantifizieren, um Argumente für ein Rauchverbot zu beschaffen, teilte das Präventionszentrum mit. Gleichzeitig lancierte es eine Petition für ein Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Russland schuldet der Genfer Handelsfirma Noga seit Jahren 1,2 Milliarden Franken für eine Lebensmittellieferung. Diese Schuld ist von Russland zwar anerkannt, aber nie beglichen worden. Um doch noch an sein Geld zu kommen, beauftragte das Genfer Unternehmen die Schweizer Behörden, Bilder eines russischen Museums zu beschlagnahmen. Die Bilder waren zu jener Zeit im Wallis ausgestellt. Für die Schweizer Behörden entstanden durch diese Aktion Kosten von mehreren hunderttausend Franken. Jetzt hat das Bundesgericht entschieden, dass die Kosten zu Lasten der Genfer Firma Noga gehen sollen. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von rund 1,5 Millionen Franken. In Dänemark haben zahlreiche Zeitungen erneut eine umstrittene Karikatur des Propheten Mohammed veröffentlicht. Die Zeitungen verstehen die Veröffentlichung als politisches Zeichen. Sie reagieren auf Mordpläne gegen einen Karikaturisten. Diese waren von der Polizei aufgedeckt worden. Drei Verdächtige befinden sich in Haft. Vor zwei Jahren hatten Mohammed-Karikaturen zu wütenden und teilgewaltsamen Massenprotesten in der islamischen Welt geführt. Dabei starben mehr als 150 Menschen. Die Zeichnungen wurden als Verletzung des islamischen Abbildungsverbotes für den Propheten kritisiert.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Orakeln über ABB-Chef Kindle. Musste der erfolgreiche und beliebte Manager wegen eines Streits mit dem Verwaltungsrat gehen. Orakeln über SVP-Politiker Leuthold. Warum tritt der Kantonsrat nach Vorwürfen über IV-Bezüge zurück, auch wenn er es mit seiner Fraktion gestern noch anders abgemacht hatte? Dann Big Brother auch in Europa, wie die EU nach US-Vorbild die Grenzen sicherer machen will. Kein Big Deal in der Schweiz. Solarstrom fristet ein marginales Dasein. Dank einer Fabrik im Tessin könnte sich das ändern. Die CDU ist nicht wählbar, wie Türken in Deutschland denken. Wo das Leben einen Nickel wert ist. Die Reportage aus dem sibirischen Norilsk, wo ein Gulag war und heute ein ertragreiches Nickelunternehmen steht. Es ist sehr undurchsichtig, was sich da bei ABB, beim größten Industriekonzern der Schweiz, abspielt. Fred Kindle, der Chef, geht abrupt. Der Konzern aber hält sich bedeckt und schweigt über die Gründe. Warum ist es zum Eklat gekommen? Manuel Rentsch hat sich auf die Suche nach einer Antwort gemacht.
Mehr als eine Stunde redete ABB-Verwaltungsratspräsident Hubertus von Grünberg an einer Telefonkonferenz über den Abgang, ohne allerdings die wichtigste Frage nach dem Weshalb zu beantworten. Die Öffentlichkeit und die über 100'000 ABB-Angestellten werden im Dunkeln gelassen. Frage Nummer 1. Hat Fred Kindle, der abtretende Konzernchef, unsaubere Geschäfte gemacht? Ist er in einen Skandal verwickelt? Die Antwort des Verwaltungsratspräsidenten lautet:
There is no dirty thing, no ugly thing associated with Mr. Kindler's departure.
Es gebe keine schmutzigen Geschäfte, die sei nicht der Grund für Fred Kindles Abgang. Frage Nummer 2. War es eine Frage des Egos? Sowohl Fred Kindle als auch Verwaltungsratspräsident Hubertus von Grünberg sind starke Charaktere. Hier ist die Antwort schon etwas vage.
I highly respect Fred Kindle and please do not speculate, it just happened.
Er respektiere Fred Kindle, man solle nicht über diesen Punkt spekulieren, es sei einfach passiert. Frage Nummer 3, ist Fred Kindle entlassen worden oder ist er selber gegangen?
The decision about his departure is mutual between him and entire board.
Man habe sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Frage Nummer 4, hat der abrupte Abgang mit dem laufenden Geschäft zu tun? Wohl kaum. ABB floriert. Es ist Fred Kindle gelungen, den Technologiekonzern vorwärts zu bringen. Der Gewinn ist im vergangenen Jahr auf einen Rekord von 3,8 Milliarden Dollar gestiegen. Der Erfolg könnte dem ABB-Chef nun zum Verhängnis geworden sein. Der Konzern hat viel Geld in der Kasse, zwischen 8 und 12 Milliarden Franken, und bereits seit Monaten sucht der Konzern nach einer Übernahmemöglichkeit. Auch hier, sagt Verwaltungsratspräsident Grünberg, sei man sich einig gewesen.
There was no board clash with Kindle about what to pursue and what not. Honest to heart, as much as I can tell you.
Wir hatten keine Differenzen, was die Übernahmen betreffen, sagt ABB-Verwaltungsratspräsident Hubertus von Grünberg. Man sei sich einig gewesen, dass die vorliegenden Übernahmeprojekte zu riskant und zu wenig interessant gewesen seien. Nur wenn man gut zuhört, merkt man die versteckte Kritik an die Adresse von Fred Kindle.
We are ready to move, but the initiative is with team. They have to present it and have to sell their souls with it. It has to come from them.
Der Verwaltungsrat sei bereit für eine Übernahme, die Initiative müsse aber vom Management kommen. Es sei seine Aufgabe, interessante Übernahmeobjekte zu präsentieren. Das Fazit ist also, der Verwaltungsrat war wohl frustriert, dass es keinen Übernahme-Coup gegeben hat. Dies könnte der Grund für den Abgang gewesen sein. Genau weiß man es aber nicht.
Die Festung Europa versucht sich stärker abzuschotten gegen Eindringlinge von außen. EU-Justizkommissar Franco Frattini präsentierte vor wenigen Minuten Pläne, wie man die Kontrollen an den EU-Außengrenzen verschärfen könnte. Ich stehe in Verbindung mit unserem EU-Korrespondenten in Brüssel. Thomas Oberer, wie genau sollen die Grenzen der EU sicherer werden?
Ja, EU-Justizkommissar Frattini lehnt sich mit seinen Ideen an die USA an, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ja bereits eine gigantische Überwachung ihrer Grenzen eingerichtet haben. Es gelte, so Frattini, sozusagen die Guten von den bösen Einreisenden zu unterscheiden, um eben Europa vor Kriminellen und Terroristen zu schützen.
Ein Problem der EU ist, dass Personen, deren Visum abgelaufen ist, die EU nicht verlassen. Welches Gegenmittel sieht da der Vorschlag vor?
Ja, es ist ein System der kontrollierten Ein- und Ausreise geplant. Das heißt, jeder, der ein Visum beantragt, der muss jetzt auch seine biometrischen Daten, also seine Fingerabdrücke zum Beispiel, abgeben. Und so kann dann mit Sicherheit eben kontrolliert werden, dass er nach Ablauf des Visums dann auch tatsächlich wieder ausreisen. Ansonsten schlägt das System Alarm und die Betroffenen werden in der Schengen-Datenbank zur Fahndung ausgeschrieben.
Was ist denn mit den anderen Reisenden, zum Beispiel Touristen, was kommt da auf Nicht-Europäer zu?
Ja, das ist der heikle Teil der Ideen Frattinis, denn es geht darum, eben, wie behandelt man die guten Einreisenden. Frattini lehnt sich auch hier wieder an die USA an. Dort ist in Zukunft ja geplant, dass es eine Voranmeldepflicht gibt. Das heißt, bevor man eine Reise antritt, muss man auf dem Internet gewisse Fragen beantworten. Und zudem will Frattini noch weitergehen und schlägt vor, dass die EU in Zukunft die biometrischen Daten von allen Ankommenden erfasst. Damit will man eben verhindern, dass beispielsweise eben auch Touristen, die ohne Visum kommen, dann illegal in Europa bleiben. Dies würde aber zu riesigen Datenmengen führen und damit natürlich auch zu einem großen Problem beim Datenschutz.
Fingerabdrücke abgeben, die Iris kennen. Wenn das die EU macht, ist wahrscheinlich auch die Schweiz davon betroffen.
Ja, und zwar ganz einfach, das Ganze gilt ja für den Schengen-Raum und die Schweiz soll ja ab November ungefähr beim Schengen-Raum dann mitmachen. Das heißt, die Schweiz müsste alle diese Regelungen übernehmen. Für Schweizer Reisende aber ist auch wie für EU-Bürgerinnen und Bürger eine automatisierte Einreisekontrolle vorgesehen. Wer einen neuen biometrischen Pass, den es ja jetzt in der Schweiz auch schon gibt, besitzt und wer zudem freiwillig seine Augen-Iris registrieren lässt, der kann in Zukunft die Grenzen sehr rasch und einfach überqueren.
Nebst denen, die legal in die EU kommen, gibt es auch Tausende, die übers Meer oder über die grüne Grenze einwandern. Was ist denn da geplant?
In dem Bereich will die EU-Kommission vor allem die EU-Grenzschutzagentur Frontex ausbauen. Konkret heißt das, man will technisch aufrüsten und mit modernen Geräten die Schengen-Außengrenzen eben besser schützen. Mit Satelliten, Flugzeugen, Schiffen will man so verhindern, dass eben illegale nach Europa in den Schengen-Raum kommen. Von diesen Plänen ist auch die Schweiz betroffen. Als Schengen-Mitglied muss sich die Schweiz an allfälligen Kosten beteiligen. Je nach Ausbau könnte das relativ teuer werden. Einige Millionen mindestens sind da denkbar. Die Schweiz hat aber zumindest bei der Ausarbeitung dieser Pläne ein Mitspracherecht.
Aus Brüssel Informationen unseres EU-Korrespondenten Thomas Soberer. Der Druck war offenbar zu groß. Der Zürcher SVP-Kantonsrat Jürg Leuthold zog heute die Konsequenzen, nachdem ihn das Zürcher Sozialversicherungsgericht wegen missbräuchlichen Bezugs von IV-Geldern verurteilt hatte. Der Rücktritt Leutholds hat sich abgezeichnet, so schnell hat man ihn jedoch nicht erwartet. Aus Zürich Klaus Ammann.
Am vergangenen Sonntag ist das Urteil des Zürcher Sozialversicherungsgerichts bekannt geworden. Der 49-jährige SVP-Kantonsrat Jürg Leuthold habe missbräuchlich IV-Gelder bezogen, entschied das Gericht. Just ein Vertreter der Partei also, die an vorderster Front gegen den Missbrauch der Sozialhilfe kämpft. Bereits am Tag darauf vereinbarte die Zürcher SVP mit Jürg Leuthold, dass er zurücktrete, falls das Bundesgericht den Entscheid des Sozialversicherungsgerichtes stütze. Der Zürcher SVP-Nationalrat und Sozialpolitiker Toni Bortoluzzi kritisierte Leutholds Verhalten jedoch bereits offen. Jürg Leuthold beantragte vor 10 Jahren bei der IV-Stelle des Kantons Zürich eine Invalidenrente und erhielt sie auch. Nach wiederholten Operationen leide er unter Rückenschmerzen. Länger sitzen und Autofahren seien ihm unmöglich, machte Leuthold damals geltend. Sein ehemaliger Arbeitgeber hingegen behauptete, Leuthold sei voll arbeitsfähig. Eine Feststellung, die das Sozialversicherungsgericht bestätigt hat. Jürg Leuthold nehme regelmäßig an Sitzungen des Kantonsrates teil. Er habe sich weitergebildet und als unabhängiger Berater gearbeitet. Er habe folglich kein Recht auf eine IV-Rente gehabt.
Die Solarbranche in der Schweiz bekommt einen wichtigen Impuls und damit eine Chance. In Vezia bei Lugano entsteht eine neue Solarfabrik. Die italienische Firma Pramac will dort Panels herstellen, also ganze Platten mit Solarzellen. Heute wurde das Projekt vorgestellt. Einzelheiten von Philipp Erath.
Dass ganze Solarpanels in der Schweiz gefertigt werden, ist neu. Doch die Fabrik wird auch von der Produktionsmenge her eine gewisse Bedeutung haben. Michael Schmidt von Oerlikon Solar, der Maschinenlieferantin für die neue Panelfabrik, erklärt.
Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Schweizer Solarindustrie. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, die Jahresproduktion dieses Werks entspricht ungefähr der gesamten installierten Schweizer Solarfläche, die es bis jetzt im Land gibt.
Die Tessiner Panels bestehen aus sogenannten Dünnschicht-Solarzellen. Diese sind in der Herstellung billiger als die herkömmlichen Siliziumzellen. Ein Vorteil senkt es doch die Herstellungskosten von Solarstrom. Ein wichtiges Argument, um diesen konkurrenzfähiger zu machen. Die neue Panelfabrik im Tessin freut nicht nur die Betreiber und Zulieferer. Auch die restliche Branche ist zufrieden. Denn mit ihr stoße man in neue Bereiche vor, sagt etwa Solarpionier und Berater Thomas Nordmann.
Wir konzentrierten uns in den letzten Jahren auf die Werkzeuge, das Tooling. Es ist erfreulich, dass jetzt auch Fabriken, wo Panels hergestellt werden, in der Schweiz zu stehen kommen.
Mit Tooling meint Nordmann die Technik hinter den Solarzellen, also die Geräte, welche den durch die Zellen generierten Strom netzfähig machen. In diesem Bereich und in der Herstellung von Solarfabriken ist die Schweiz bereits sehr stark. Mit der neuen Solarpanelfabrik im Tessin entstehen 140 Arbeitsplätze. Dies ist nicht wenig, zählt die ganze Branche heute doch nur etwa 1500 Mitarbeiter. Diese arbeiten zu 90% für den Export und so wird es auch die neue Fabrik im Tessin tun. Denn eine Inlandnachfrage nach Solartechnik gibt es praktisch nicht. Eine entsprechende Fördervorlage, die Solarinitiative, hat das Volk im Jahre 2000 abgelehnt. Sie hätte einen Zuschlag auf den Strompreis vorgesehen, mit den Geldern wären Solarprojekte unterstützt worden. Das Nein zur Initiative war laut Solarpionier Thomas Nordmann ein Entscheid mit Folgen.
Also vorgesehen war ja ein Zuschlag von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde auf allen nicht erneuerbaren Energien. Es hätte ein Steuersubstrat von etwa 630 Millionen gebracht. Das wurde abgelehnt. Eigentlich haben wir die letzten 7 Jahre verloren. Man kann das so zusammenfassen. Der Schweizer steht früh auf, ist Pionier, aber er wacht spät.
Mit dem Bau der Produktionslinie für Solarpanels im Tessin erhält die Schweizer Solarbranche also einen wichtigen Impuls. Ob die Branche weiter wachsen wird, dies hängt indes auch von der Politik ab.
Im deutschen Bundesland Hessen hat Roland Koch mit provokativen Aussagen über Jugendkriminalität und Ausländer die absolute Mehrheit seiner CDU zu verteidigen versucht und ist damit auf die Nase gefallen. Anders macht es der Hamburger Bürgermeister Ole von Beust. Auch er will bei der Wahl am 24. Februar in seinem Bundesland die absolute Mehrheit der CDU halten. Er setzt aber auf Versöhnung. Nur bei der deutsch-türkischen Wählerschaft wird ihm das wenig helfen. Sie hat nicht viel übrig für die CDU. Ursula Hürzeler hat auf St. Pauli einen deutsch-türkischen Unternehmer getroffen, der sich für die SPD einsetzt.
Josh Kuncoştur ist ein vielbeschäftigter Mann. Der 47-Jährige betreibt in Hamburg 2 türkische Bäder. Unternehmer des Jahres ist er damit geworden und das Geschäft läuft blendend. Doch Josh Kuncoştur geht es nicht nur ums Geld verdienen. Er will mit dem Hammam auch kulturelle Brücken schlagen.
Es ist für mich nicht nur ein Geschäft, wo ich daran Geld verdiene, sondern auch ein Stück Kultur aus meiner Heimat, dem ich hier in deutsche Bevölkerung vorstelle und gerne auch um ihre Teilhabe bitte.
Teilhabe, miteinander leben. Für Josh Stur sind das nicht nur Sprüche. Er mischt sich ein, hat es immer schon getan. Deshalb ist er vor Jahren in die SPD eingetreten und deshalb zieht er jetzt durch den Kiez von St. Pauli und verteilt unter den Deutsch-Türken Kandidatenprospekte und Kugelschreiber.
Dirk Silmann ist vom Bezirk Hamburg-Mitte gewählt und Kandidat gleichzeitig. Wir machen heute so eine...
Alle guten Freunde von Josh müssen jetzt sowas nehmen.
Das Echo bei den Gemüsehändlern und Dönerverkäufern ist freundlich. Sie alle kennen den Hammam-Betreiber und politisch denken sie wie er. Als ich einen jungen Mann frage, weshalb er den SPD wähle, reagiert er mit einer Gegenfrage.
Das ist so eine Pfandfrage. Wem sollen wir sonst wählen?
Die Antwort ist typisch, denn tatsächlich gibt es kaum türkischstämmige Wähler, die ihr Kreuzchen bei der CDU machen. Gemäß Umfragen sind es gerade 10%. Der Rest wählt hauptsächlich SPD. Weil die sozialer sei, heißt es auf St. Pauli, weil die sich einsetze für die Integration, sagt Josh Kuncoştur. Er kreidet es Ole von Beust, dem Hamburger CDU-Bürgermeister, an, dass der sich erst nach der Hessenwahl gegen den dortigen Stil gewehrt hatte.
Wir haben bei der Wahlkampf in Hessen erlebt, dass all diese Attacken, die durch Roland Koch gegen insbesondere die ausländischen Jugendlichen gemacht worden ist, hat sich Hamburg damit sehr bedeckt gehalten, gar nicht kritisch dazu geäußert. Nachdem das Wahlergebnis so miserabel ausgefallen ist, versucht sich jetzt Ole von Beust davon zu distanzieren. Das finde ich nicht ehrlich.
Ja, sagt der Unternehmer, die Stimmung zwischen Deutschen und Türken sei schlechter geworden. Aber nicht erst seit dem Großbrand in Ludwigshafen, bei dem 9 türkischstämmige Bewohner starben und von dem man immer noch nicht weiß, ob er mutwillig gelegt wurde. So ärgert sich Josh Kuncoştur zum Beispiel darüber, dass die Hürden für den Familiennachzug aus der Türkei kürzlich erhöht wurden.
Ich finde es wichtig, dass die Menschen, die hier leben, unbedingt die deutsche Sprache erlernen müssen, weil sie Teil dieser Gesellschaft werden und hier ihren Lebensmittelpunkt bestreiten. Aber ich finde es nicht gut, dass man Menschen das aufzwingt, dass sie die deutsche Sprache schon vorher lernen müssen, bevor sie Deutschland einreisen. Das halte ich so ein bisschen diskriminierend oder fast rassistisch, würde ich sagen.
Dagegen will er nun ankämpfen, der Türke Coştur, der sich in Hamburg wie zu Hause fühlt, aber anders als seine Kinder, noch nicht Deutscher geworden ist. Integration, sagt er, sei eben das eine, echte Heimatliebe, aber das andere. Ein typisches Immigrantenschicksal eben, aber dann muss er weiter werben für die SPD.
300 Kilometer hinter dem Polarkreis, dort, wo der Winter 9 Monate dauert, können Menschen eigentlich gar nicht leben. Aber im Boden unter der nordsibirischen Stadt Norilsk liegen wertvolle Stoffe, Nickel, Kupfer und Palladium in großen Mengen. In der Stalinzeit haben Gefangene des Gulag dort ein Nickelkombinat aufgebaut. Der Komplex gehört heute zu den profitabelsten Großunternehmen Russlands und die Stadt zu den dreckigsten Orten der Welt. DRS-Korrespondent Max Schmid hatte Gelegenheit, den für Ausländer eigentlich gesperrten Ort zu besuchen.
Auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt durch eine baumlose, schneebedeckte Hügellandschaft tauchen sie plötzlich am Horizont auf. Die riesigen, qualmenden Kamine mit ihren weißen und grauen Rauchwolken. Das ist es also, das Gas, wie die Leute hier sagen. Das Schwefeldioxid, das den Schmelzhöfen in Norilsk entsteigt. Die Giftmenge, die bei der Produktion von Nickel, Kupfer, Palladium, Platin und Gold entsteht, ist gewaltig.
In связи с тем, что объемы выбросов очень огромные, это более 2 Millionen Tonnen SO2.
Rund 2 Millionen Tonnen an Schwefeldioxid würden jährlich ausgestoßen. Das seien nur 16% weniger als in den letzten Jahren der Sowjetunion, sagt Rinat Faisullin. Er war bis 2001 Sicherheitschef von Nornickel. Heute ist er allerdings einer der schärfsten Kritiker der Umweltpolitik des Konzerns. Die gesundheitlichen Folgen der Luftverschmutzung spüren besonders die Kinder. Edik, Bohrmeister in einer der Minen, erzählt, wie sein Sohn wegen Hirndrucks mehrmals im Jahr zur Erholung aufs Festland gebracht werden müsse. Festland, das ist für die Norilsker das übrige Russland. Nachdem am letzten Feiertag des 9. Mai die Luftverschmutzung so unerträglich gewesen war, dass sich viele schlecht fühlten, haben einige gehandelt. Fast 12.000 Unterschriften hätten sie für eine Petition an Präsident Putin und an die öffentliche Kammer in Moskau gesammelt, erzählt die pensionierte Kellnerin Marina Nikolajewna. Eine befriedigende Antwort aus Moskau haben sie allerdings bis heute nicht erhalten. Marina lebt in einem 6-stöckigen Haus an der zentralen Leninstraße. Ihr Vater habe es gebaut. Die Arbeiter, die Marinas Vater kommandierte, waren Gefangene, Zwangsarbeiter, Opfer der Repression Stalins aus allen Teilen der Sowjetunion. Das heutige Norilsk, und damit ist die Stadt in Russland nicht allein, tut sich schwer mit seiner Vergangenheit. Im Stadtmuseum beispielsweise wird der Aspekt der Stalin-Repression völlig ausgeklammert. Dafür zeigt es, wie aus dem staatlichen Nickelkombinat der Norilsk-Nickel-Konzern wurde, der zu den 10 größten und bei massiv gestiegenen Buntmetallpreisen zugleich profitabelsten Unternehmen Russlands zählt. Die Mine Oktabrsky. 800 Meter geht es in die Tiefe, dorthin, wo die Schätze von Norilsk abgebaut werden. Der Lift und die Bahn, die uns durch die Gänge führt, stammen aus den frühen 70er Jahren, aus der Zeit, in der diese Mine gebaut wurde. Hier in dieser Unterwelt arbeitet seit 15 Jahren auch Edik, der Bohrmeister. Er gehört zur kleinen Minderheit der Arbeiter, die sich in einer unabhängigen Gewerkschaft organisiert haben. Sie kritisieren, dass in den letzten Jahren kaum etwas in die Modernisierung des Bergwerks und in die Verbesserung seiner Sicherheit investiert worden sei. Genauso wenig wie in die Stadt, wo kaum ein Neubau zu sehen ist. Edik gehört mit 70.000 Rubel, umgerechnet 3.500 Franken im Monat, zu den Spitzenverdienern in der Grube. Das ist ein hoher Lohn für russische Verhältnisse. Aber Edik ist dennoch nicht glücklich. Er hätte gern noch ein zweites oder ein drittes Kind, aber er hat Angst. Die Gesundheit des Buben, der unter den Gasemissionen leidet, die Unsicherheit am Arbeitsplatz, wo immer wieder Restrukturierungen angekündigt werden, die Repressionen, denen sie als Gewerkschafter ausgesetzt sind, all das macht ihm zu schaffen. Wie viele in dieser Stadt möchte er am liebsten mit seiner Familie in eine weniger unwirtliche Gegend Russlands umziehen? Doch eine Familie zu ernähren und gleichzeitig für einen Umzug zu sparen, das sei sehr, sehr schwierig, sagt Edik.
Der Korrespondent Max Schmid.